Ich predige über Psalm 139, den Sie im Wesentlichen als Lied vor sich haben. Und er geht los: Herr, du erfasst mich und du kennst mich. Und dann am Ende: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich auf dem Wege zum Heil bin, und leite mich auf ewigen Wege. Wenn Sie heute auf einen Flughafen gehen, um eine Flugreise anzutreten, dann müssen Sie durch ein Detektorsystem hindurchgehen und werden dabei auf Metall und Waffen untersucht. Und wenn dieses System irgendetwas aus Eisen entdeckt, dann piept es oder gibt irgendein Warnzeichen. Ich denke dann an eine lustige Begebenheit. Ein Mann ging durch dieses System hindurch und es piepte. Daraufhin musste er alle seine Taschen ausleeren, die er hatte, und ging wieder durch und es piepte wieder. Darauf musste er sich eine Leibesvisitation unterziehen und dann hat man sozusagen ohne alles ihn noch einmal diesem System konfrontiert und es piepte immer noch. Und da waren die Leute irgendwie doch verzweifelt und erstaunt und sie wussten nicht, was los war. Bis nach langer Zeit diesem Mann einfiel, er hatte einmal einen Unfall gehabt und dabei hatte er einen Stahlnagel in seine Hüfte bekommen. Und der piepte. Das heißt, dieses System kann selbst Dinge erkennen, die einem persönlich gar nicht mehr bewusst sind. Und ich dachte, wie das heute Morgen wäre, wenn Gott hier so einen Detektor für Sünden aufgebaut hätte, wo jeder durchgehen könnte. Und wenn in seinem Leben unbereinigte Sünden wären, dann würde es piepen. Und zwar dürfte erst dann weitergehen, wenn diese unbereinigten Sünden bereinigt wären. Das heißt, wenn er wieder durchgehen kann, ohne dass es piept, dann dürfte er erst weggehen. Ich weiß nicht, ob wir große Freude hätten, durch dieses Gerät durchzugehen. Ob wir gespannt wären, was das bedeutet. In der Bibel heißt es, in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, sodass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn das stimmt, was da steht, würde das bedeuten, ich kann Jesus Christus alle Sünden in meinem Leben, die er mir konkret nennt und andeutet, bekennen. Und das heißt, er reinigt mich, so dass ich schließlich doch so rein sein müsste, dass ich durch dieses Gerät durchgehen könnte, ohne dass es piept. Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ich in Jesus bleiben kann, dann würde das bedeuten, ich kann ohne Sünde sein. Ein Sünder kann ohne Sünde sein. Das heißt, ohne konkrete Sünde im Moment in seinem Leben. Sonst hätte es ja keinen Sinn, dass Jesus dieses Wort gesagt hat, wenn es nicht möglich wäre. Und wenn ich in meinem Leben Sünde habe, dann schädigt es meine Gemeinschaft mit Jesus Christus. Ich ging aber noch einen Schritt weiter und würde sagen, Sünde ist eine Waffe des Bösen im Angriff auf die Gemeinschaft. Warum werden beim Flugzeug die Leute untersucht? Sie sollen ihre Waffen abliefern, ehe sie das Flugzeug betreten, damit sie keine Gefahr bilden für die Gemeinschaft. Wenn in meinem Leben Sünde ist, ist das eine Waffe des Teufels in seiner Hand, um die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu schädigen. Anders ausgedrückt, Sünde ist keine Privatsache. Wenn in meinem Leben etwas nicht stimmt, schädige ich immer andere. Ich will das erklären. Erstens, ich schädige sie dadurch, dass das Wort Gottes in meinem Leben an Bedeutung verliert. Wenn in meinem Leben etwas nicht stimmt, interessiert mich das Wort Gottes immer schwächer, immer weniger. Zweitens, mein Gebet wird an Kraft verlieren und meine Fürbitte wird immer schwächer. Das heißt, ich werde immer weniger Gebetserhörungen haben und damit kann ich andere Leute im Gebet nicht mehr wirkungsvoll unterstützen und tragen. Drittens, mein Leben ist in diesem Sinne nicht mehr gesegnet und ich kann anderen Menschen in dem Sinne nicht mehr zum Segen werden. Und viertens, ich werde sehr leicht ärgerlich sein, ich werde böse Gedanken haben über andere, viele unreine Gedanken. Und auch mein Herz wird mich verklagen und mir sagen, wie es um mich aussieht. Sünde ist niemals Privatsache. Nun heißt es hier, erkenne mein Herz. Erstaunlich ist nun, wenn ich Gott neben einen Menschen stellen würde, kann ich natürlich nicht tun. Ist Gott heilig und der Mensch sündig? Erstaunlich ist nun, vor dem heiligen Gott habe ich gar keine so große Angst, wenn er in mein Herz sieht. Und er sieht mich ja viel besser als alle anderen. Wenn ich vor einem anderen Menschen wohl Angst habe, was würde geschehen, wenn er alles wüsste, was in mir vorgeht und um mich herum? Ich würde mir schnell irgendein System aufbauen, dass er nicht mehr in mich hineinsehen kann. Das Erstaunliche ist also, dass Sünder voreinander Angst haben, obwohl sie doch alle auf derselben Stufe stehen. Und vor dem heiligen Gott, der auf einer anderen Stufe steht, haben wir kaum Angst. Ich meine, diese Angst untereinander hindert die Seelsorge. Sie hindert uns nämlich daran, dass einer dem anderen wirklich einmal erzählt, was bei ihm nicht stimmt, und mit ihm darüber betet und Gott um Vergebung bittet. Nun, Gott sieht mein Herz und ich meine, er kann es sehr wohl unruhig machen. Unruhe ist eine gute Sache, wenn sie von Gott kommt. Warum? Weil er mich damit in Bewegung bringt, irgendetwas zu bereinigen, bis ich nicht Ruhe habe, sondern bis ich Frieden habe. Manche Leute sind entsetzt darüber, dass sie durch irgendeine Predigt oder irgendetwas in Unruhe kommen und sagen, da stimmt irgendwas nicht mit dem Pfarrer oder mit der Art, wie er verkündigt. Nein, ich würde umgedreht sagen, mit dem Leben stimmt etwas nicht, denn sonst würde ich nicht unruhig werden. Es ist ein Unterschied zwischen Ruhe und Frieden. Mein Ziel im Glauben ist nicht Ruhe, sondern Frieden. Frieden habe ich nur in einer Übereinstimmung des Lebens mit Gott. Nun, ich will kein Eigentor schießen, auch in der Predigt nicht, und ich hoffe, dass Sie das Folgende verstehen. Mein Herz kann auch auf andere Weise unruhig sein, ohne dass diese Unruhe von Gott kommt. Zum Beispiel, wenn der eine Ehepartner Christ ist und Jesus liebt und sein anderer Ehepartner nicht, und er sagt nun, ach, heute Morgen will ich in den Gottesdienst gehen. Und der andere ist spät aufgestanden und sagt, nee, du, trink mit mir Kaffee. Du störst unseren Familienfrieden, wenn du weggehst. Dann könnte ich mir vorstellen, wenn er trotzdem weggeht, dass er ein unruhiges Gewissen seinem Partner gegenüber hat. Aber ich weiß nicht, ob das Schuld ist vor Gott. Ich glaube nicht. Oder ein anderes Beispiel, dass ein Junge oder ein Mädchen, die befreundet sind mit einem anderen, ja, ein Junge mit einem anderen Mädchen, und irgendwie merkt der eine, die Freundschaft ist nicht gut. Sie blockiert uns beide. Und dann trennt er sich von seiner Freundin. Und wenn er sie nun sieht, kann er ihr nicht mehr die Augen sehen. Er ist ganz unruhig. Er hat ein schlechtes Gewissen ihr gegenüber. Aber ich weiß nicht, ob das Schuld ist vor Gott. Es kann sogar sein, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat. Bitte, wenn du wirklich mit mir leben willst, dann trenne dich jetzt. Oder eine Hausfrau ist so mitten bei der Arbeit und die Kinder spielen und plötzlich kommt Besuch. Die ganze Wohnung ist unaufgeräumt, da steht ein Waschkorb und was weiß ich nicht alles. Und nun hat sie plötzlich ein schlechtes Gewissen ihrem Besuch gegenüber. Was wird er nur über mich denken? Sie hat ein unruhiges Herz. Aber ich glaube, dass die Unruhe auch nicht von Gott kommt, sondern dass es einfach ein schlechtes Gewissen dem Besuch gegenüber ist, aber keine Schuld vor Gott. Wir müssen also unterscheiden, Gott kennt mein ganzes Herz und er sieht, wie es darin wirklich aussieht. Er kann mich wohl unruhig machen, aber nicht alle Unruhe kommt wirklich von ihm. Nicht alle Unruhe ist Schuld. Ich vermute, dass er uns da immer mehr Erkenntnis gibt. Nun gehe ich zu einem anderen Gedanken in diesem Psalm über. Und zwar heißt es hier, du hast deine Hand auf mich gelegt. Wenn ich die Hand auf einen lege, habe ich Gemeinschaft mit ihm. Das ist ein erster Punkt. Wenn Jesus Christus seine Hand auf mich legt, hat er Gemeinschaft mit mir. Das zweite, wenn ich meine Hände auf einen anderen lege, kann ich ihn betend segnen. Wenn Jesus seine Hand auf mich legt, erwarte ich, dass er mich segnet. Das dritte, wenn Man sagt, er hält seine Hand über ihn. Es ist ein Zeichen des Schutzes. Ich erwarte, dass Jesus Christus seine Hand über mich hält und mich schützt in meinem Leben. Und das Vierte, wenn er seine Hand auf mich legt, dann nimmt er mich in Beschlag für sich. Er möchte, dass mein Leben ihm zur Verfügung steht. Darüber freue ich mich über alle vier Dinge. Und das entspricht Johannes 10, Vers 28, wo Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Gott ist treu. Das ist das Einzige, woran mein Glauben hängt. Ich habe in meinem Leben immer wieder Dinge, die mich von ihm trennen. Aber er ist treu, er hält fest. Ich erwarte, dass er Gemeinschaft hat mit mir, dass er mich segnet, dass er mich schützt und an mir festhält. Aber auch mich für seine Ziele einsetzt. Und es würde überleiten zu einem weiteren Gedanken. In diesem Psalm heißt es, deine Augen sahen alle meine Tage, in deinem Buch standen sie alle. Sie wurden geschrieben und wurden gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Ist es nicht wunderbar zu wissen, ehe meine Eltern wussten, dass sie ein Kind bekommen würden, wusste Gott schon, wer ich sein würde und wie mein Leben aussieht. Das ist erstaunlich. Oder anders ausgedrückt, er hatte schon einen Plan mit mir. Dazu möchte ich ein Beispiel zur Entfaltung bringen. Ich traf einen Mann in Oberstdorf, der ein Geschäft hatte und dieses Geschäft aufgab, um als Christ ein christliches Freizeitheim aufzubauen. Und dieser Mann, der offensichtlich von Gott gesegnet war, sagte, wenn ich einmal vor Jesus stehen werde in der Ewigkeit, freue ich mich, dass ich ein Kind Gottes bin. Aber ich habe Angst, wenn Jesus Christus mir zeigt, was er alles durch mich hätte tun können, wenn ich ihm vollständig gehorsam gewesen wäre. Welche Pläne nicht verwirklicht werden konnten, weil ich meine eigenen verfolgt habe. Und insofern würde ich sagen, dass Gott wohl einen Plan hat mit mir, dass es aber in meinem Leben sehr viel vertane Zeit geben kann, wenn ich meine eigenen Pläne an seinen Zielen vorbei verfolge. In Epheser 5, Vers 16 heißt es, kauft die Zeit aus. Nun, ich habe hier einige Schlüssel mitgebracht. Das ist ein Schlüssel für unsere Kirche und dann ein Schlüssel für eine Wohnungstür, ein Briefkastenschlüssel, dann ein Autoschlüssel, ein Fahrradschlüssel und noch ein ganz kleiner so ein Kofferschlüssel. Wenn Sie die Schlüssel einzeln sehen, wissen Sie, jeder Schlüssel hat seine Bedeutung. Mit diesem Schlüssel für unsere Kirche kann ich meinen Koffer nicht öffnen und auch nicht zuschließen. Und mit meinem Autoschlüssel, so notwendig ich ihn brauche, komme ich nicht an den Briefkasten. Da brauche ich einen anderen Schlüssel. Jeder Schlüssel ist für ein bestimmtes Schloss gemacht. Oder man könnte auch sagen, er hat eine bestimmte Aufgabe. Ich vergleiche nun mein Leben mit so einem Schlüssel. Sobald ein Mensch ein Kind Gottes wird und Jesus Christus in ihm lebt, ist er sozusagen ein Schlüssel. Gott hat eine ganz bestimmte Aufgabe und einen ganz bestimmten Plan mit ihm und er möchte, dass dieser Schlüssel diese Aufgabe löst. Nun, was bedeutet das? Zunächst, jeder hat eine besondere Aufgabe. Der eine Schlüssel für die Wohnungstür, der andere für das Auto. Jeder Christ hat eine andere Aufgabe, die er lösen muss und auch kann. Und ich meine, dass dadurch eine Gemeinschaft gesegnet wird. Jedes Mal, wenn einer neu zum Glauben kommt, hat Gott eine neue Aufgabe, die er durch ihn in Angriff nehmen möchte. Wenn ich mich nun Gott verweigere und sage, ich bin wohl ein Schlüssel, aber ich habe leider keine Zeit für die Aufgabe, die du für mich vorbereitet hast. Es tut mir leid, oder ich bin zu jung, ich habe es nicht gelernt, ich bin unfähig. Was dann? Dann wird entweder diese Aufgabe nicht gelöst oder Gott muss nach einem Ersatzschlüssel suchen. Er muss einen anderen bereit machen, diese Aufgabe in Angriff zu nehmen. Damit wäre ich wieder bei dem Beginn. Erforsche mich und prüfe mein Herz. Siehe, ob ich in der Lage bin, wirklich Ja zu dir zu sagen, oder ob ich mich dir immer wieder verweigere. Und schenke bitte, dass mein Leben anfängt, zu einer Übereinstimmung mit dir zu werden.